26 Buzzer People.
26 Buzzer People.
And now in season 23.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, auch nicht Thomas, sondern Ulrike Fahnig, Gründerin und Vorständin von Merit Austria und jetzt bei mir im Studio. Liebe Uli, servus und herzlich willkommen.
Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind beide im 9. Bezirk tätig, habe ich gesehen. Kolingasse, große Bankengasse eigentlich, Volksbank früher und so weiter und so fort. Ja, spannende Dinge haben mich da in der Mailbox erreicht und deswegen habe ich dich kontaktiert und zwei Tage später bist du, oder einen Tag später, oder? Keine Ahnung. War, ja. Wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch hast du ausgesendet.
Ja, manchmal Dinge muss man einfach, Gelegenheiten einfach
beim
Shop packen.
Speed Queen, kann man mal sagen, absolut. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast gehen wir durch und dann zum großen Thema. Wir gehen deinen ersten Merit-Report durch, ein Report von einem ganz, ganz neuen Unternehmen, aber zuerst zeichnen wir die Journey, wie du dorthin gekommen bist und die Frage vorab, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Da bin ich klar für Süßes.
Dann einmal Mannerschnitten an dich. Ja, Karriere, Werdegang. Ich bediene mich immer der öffentlich verfügbaren Einträge, die mein Gast selbst auf LinkedIn eingibt und da geht es mit was Spannendem bei dir los und zwar als Trainerin, Projektleiterin im Bereich Teleperformance. Hol uns da kurz rein, um was da geht und Trainerin ist ein guter Start.
Ja, das ist schon lange her, aber ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Das war so ein typischer Studentenjob, den ich damals dort gemacht habe oder wo ich eingestiegen bin. Da ging es, das ist ein Teleperformance-Unternehmen, die haben Telefondienstleistungen verkauft. Also da kann man sich als Firma einmieten und Telefonservice auslagern. Und sie haben auch Trainingstelefons, wie verhalte ich mich richtig am Telefon.
Okay. In diese Richtung hätte ich getippt, ja, dass es dahin geht.
Ja. Und da habe ich also so einen klassischen Studentenjob gemacht, Excel-Listen zusammenstellen und so weiter. Und wie gesagt, sie haben auch Trainings angeboten und eines Tages war der Aufruf intern, wer würde denn gerne Trainerin werden oder Trainer? Es gibt eine interne Ausbildung und macht's. Und nachdem ich schon immer so im Sinn hatte, Leuten was beizubringen, ursprünglich wollte ich mal, war auch so Lehrerin, vielleicht mal ein Wunsch, also Leuten was beizubringen, Leute zu begleiten, Leute weiterzuentwickeln, habe ich gesagt, ja, bin ich dabei, probiere ich. Dann haben sie zwei ausgewählt, von denen, die sich gemeldet haben, ich war dabei und habe dann noch kurzen internen Einschulungen mitgegangen auf Trainings, selber Trainings durchgeführt und habe gemerkt, ja, das macht mir total Spaß.
Ja, klingt auch sehr, sehr, sehr spannend und wir sprechen von Mitte der 90er Jahre. Weitergegangen ist es dann in Wien und Ingolstadt, ITO Business Consultants, Senior Consultant in jungen Jahren. Ne?
Ja,
da muss man halt fachlich was drauf haben, dann wird man zum Senior, auch wenn man jung ist.
Das war der nächste Schritt. Ich habe dann eine Anzeige im Standard gesehen damals. Die haben Trainer gesucht für eine internationale Unternehmensberatung und ich habe mir gedacht, ja, das probiere ich. Ich habe ja schon Trainings gemacht und die sind sehr gut gelaufen und habe gutes Feedback gekriegt. Und dann habe ich mich dort angemeldet und dann gab es ein Assessment Center in einem Hotel in der Nähe von Wien. Und ich weiß noch ganz gut, ich kam da rein, da war ich 24, 23 und ich kam da rein und da waren insgesamt 10 Personen, da waren Key-Accounter mit 20 Jahre Erfahrung, da waren fertige Psychologinnen, ja, und ich. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten dann Übungen zu absolvieren und ich war dann mit einem dieser Key-Accounter in diesem Gespräch, in diesem Assessment-Gespräch in der Situation und dann hatte ich ein grottenschlechtes Feedback, weil der Assessor zu mir gesagt hat, Frau Fahnig, ich kann eigentlich kein Feedback geben, weil sie haben nichts gesagt, weil der Key-Accounter die ganze Zeit geredet hat.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, gut, was mache ich jetzt? Flucht oder Kampf? Und ich habe mich dann für den Kampf entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nach Hause gehe und sage, das schaffe ich nicht, das wird nichts, habe ich gleich verloren. Und dachte, dann mache ich das besser draus. Und wie es halt dann so ist im Leben, wenn man etwas unbedingt will, und ich komme aus dem Recruiting, und man will den Job unbedingt oder man will diese Sache unbedingt, und dann ist oft so viel Druck da, dass vielleicht das eine oder andere nicht so gut läuft. Aber wenn dann der Druck abfällt und sagt, ja, probier das dein Bestes, zeig, was du kannst und was du mit in deinem Rucksack hast, in deinem Erfahrungsrucksack, dann wird's. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben mich dann nach einer Woche angerufen und gesagt, Frau Fanik, Sie sind eine von den zwei, die wir ausgewählt haben.
Ja, wunderbar und rückwirkend, Gratulation. Und der Rucksack, den du gerade in meinem Kopfkino auch gezeichnet hast, ist eine Überleitung zur Hoteliervereinigung. Da nimmt der eine oder andere sich einen Rucksack mit ins Hotel und du warst dort Pressesprecherin im ausgehenden alten Jahrtausend.
Genau. Also ich bin schon immer gerne vorne gestanden, wie man sieht. Ich würde sagen, das mag ich schon gern auf der Bühne sein.
Ja.
Stehen vorne, also so. Ja, eine kleine Rampensau bin ich schon.
Rampensau ist ein Wort, das ich auch liebe irgendwie. Ich etliche Leute als Rampensau definiert. Es kommt eine lange Karriere rund um die Schiene, die bei der ÖBB beginnt, im Personalbereich, sehe ich da mal, Pressesprecherin auch, ja, bei der Personenverkehr AG. Anfang der Nullerjahre, springen wir kurz in die Zeit rein, der Wechsel zur ÖBB, was waren die Beweggründe?
Also ich habe eine PR-Ausbildung gemacht, wollte eben quasi auch Öffentlichkeitsarbeit machen, und das passt auch gut zu dem Training und zu Leute entwickeln, Botschaften finden, die zu kommunizieren. Also das ist schon ein starker roter Faden, den ich in die Hand genommen habe am Anfang und auch Ausbildung gemacht habe und der sich auch so durchzieht durch mein Leben. Und ich bin dann zur Hoteliervereinigung gekommen. Ich wollte dann, bin von ITU weg, da war ich im Ausland auch ein Jahr in Bayern und wollte zurück und habe dann den Job bei der Hoteliervereinigung bekommen, weil ein Jahr dort Pressesprecherin, bin dann von den ÖBB abgeworben worden, dort das zu machen, und habe den Vorstandsdirektor betreut hinsichtlich seines Auftritts und habe die Kommunikation geleitet im Personenverkehr. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht und bin die letzten 2 Jahre bei den ÖBB dann in die Personalentwicklung gegangen und habe die geleitet. Also dieser rote Faden Kommunikation, PR und Personalentwicklung, der zieht sich durch mein Leben.
Und die Politik irgendwie im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sagt LinkedIn heute, hat das damals auch schon so geheißen? Oder ist das ein später dorthin gemergtes Ministerium gewesen? Bei wem war das damals? Bei welchen Ministerinnen
oder Minister? Ja, ich bin dann aufgrund meiner ÖBB-Expertise, ja, weil ich dort gearbeitet habe, und eben auch der Kommunikationsexpertise gefragt worden, ob ich im Staatssekretariat tätig sein möchte. Damals beim Staatssekretär Kukatzka, Helmut Kukatzka, der die ÖBB-Reform geleitet hat, und ich habe die inhaltlich und kommunikativ betreut.
Spannend. Und das Thema Schienen ist dann noch länger geblieben, denn SCHIG heißt es, glaube ich, ne?
Ja.
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft.
Genau.
Abteilungsleiterin, Quality Managerin und so weiter. Lange, lange 17 Jahre dann noch. Schön, oder?
Ja. Ja, ich bin dann gefragt worden, ob ich dort als Prokuristin tätig sein möchte. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und ich habe dort ganz viele Dinge gemacht, gelernt, umgesetzt und auch Dinge, die ich überhaupt nicht am Radar hatte. Also du hast jetzt erwähnt, Qualitätsmanagement. Nach einem halben Jahr hat der damalige Geschäftsführer zu mir gesagt, du Uli, also das Qualitätsmanagement möchte man einführen, möchtest du das machen? Und ich davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Und habe dann gesagt, ja, ich probiere das, werde mein Bestes geben. Und wir hatten dann ein halbes Jahr später unsere Zertifizierung. Also, und auch da habe ich gesehen, wie wichtig es ist bei einem Projekt, dass man Leute mitnimmt, dass man ihnen sagt, was ist der Nutzen draus, dass man einfach das mit ihnen gemeinsam macht, das finde ich ganz, ganz wichtig, ja. Und das ist etwas, was ich aus diesem Trainingsbereich und aus der Kommunikationsarbeit mitgenommen habe, dass das einfach schon sehr viel wert ist, wenn man etwas beginnt, wenn man etwas umsetzen möchte, dass man einfach auch schaut, wie kann ich die Leute da mitnehmen, wie kann ich sie begeistern, was haben sie auch davon und den Nutzen da rausstellt.
Ich finde da auch immer wieder parallel dazu Tätigkeiten bei Fachhochschulen oder auch an Universitäten, die TU Graz als Mitglied des Universitätsrats, auch da ein paar Worte dazu bitte.
Ja, also ich bin Universitätsrätin bei der TU Graz seit 3 Jahren und das macht mir sehr viel Freude und ist auch für mich eine Auszeichnung, dass ich das bin. Und bin auch Lektorin auf der FH St. Pölten gewesen, viele, viele Jahre, habe dort das Thema Qualitätsmanagement und Eisenbahn unterrichtet. Und ja, ich habe so einen richtig bunten Strauß in meinem Leben und da bin ich sehr dankbar, sehr froh und das macht es auch sehr, sehr, sehr abwechslungsreich.
Ich hüpfe schön langsam ins Jahr 2026, Jänner 2026, die Gründung von Merit Austria. Gibt es irgendwas in der Geschichte, die wir jetzt skizziert haben, deinen Werdegang, der noch wichtig ist oder das noch wichtig ist, um zur Merit-Gründung zu kommen, was ich vergessen habe zu fragen? Ja.
Also es schließt sich für mich so jetzt der Kreis, die letzten ein, zwei Jahre. Ich habe begonnen, Anfang 20 in durch Zufall in Männerdomänen vorzudringen und zu schauen, wo haben denn, da brauchen doch auch Frauen ihren Platz. Und ich habe da einige Initiativen gesetzt, auch selber Vereine gegründet damals. Und wir haben geschaut, dass die Frauen hier auch diesen Platz in der Gesellschaft haben, den die Männer schon lange haben. Und dass es einfach auch eine Gleichstellung gibt, einfach auch diese Ausgewogenheit in dem Bereich, in vielen Bereichen. Und in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich immer wieder gesehen, dass es einen Unterschied macht, wie viel Frauen, wie viel Männer Führungsverantwortung haben, was gemischte Teams leisten, was da möglich ist, dass es einfach viele Perspektiven, viele verschiedene Perspektiven gibt. Und ich war lange, lange Jahre in der Schick, die einzige Frau im Management. Und das ist auch etwas, wo wir dann im Bericht drauf eingehen. Diese einzige Frau, als einzige Frau bist du halt immer die Außenseiterin. Auch wenn du als Frau, als selbstbewusste Pflöcke einschlagen kannst, wichtig ist, dass man nicht die einzige Frau bleibt, sondern dass dann nach der ersten Frau, dass auch weitere nachkommen, dass man dann wirklich erst ab 30%, gibt's ja viele Studien dazu, ab 30-40% hat es dann wirklich einen Impact, verändert es die Unternehmenskultur. Und das ist wichtig. Und damit gibt's dann auch dann die Qualität, die gemischte Führungsteams hergeben. Es ist genauso wie im Projektmanagement, wenn ich sage, ich starte ein Projekt und ich habe dann verschiedene Rollen, wo ich schauen muss, dass sie dabei sind. Also da braucht es in einem Projekt für ein neues Produkt zum Beispiel auch einen kritischen Geist, der das Produkt abklopft, was könnte denn da alles sein, worauf müssen wir aufpassen, und genau diese Qualität sollte es auch in gemischten Führungsteams geben.
Jetzt habe ich dann Mitte dieser Woche, also aus dem Aufnahmezeitpunkt gestern am Dienstag, wir nehmen am Mittwoch auf, senden am Freitag, also ganz, ganz schnell alles, haben wir die Aussendung bekommen in die Mailbox und da steht immer wieder Peter, -erster Merit Report vorgestellt. Ich möchte mit dem Namen Merit noch beginnen. Kenne ich im Kapitalmarkt von einem Alternative Investments Player, und natürlich die Merit Order im Strombereich war in den vergangenen Quartalen immer wieder ein Riesenthema. Wie ist es bei dir zum Namen Merit gekommen?
Ja. Also ich habe in der Schule lang Latein gehabt, das ist ja auch gerade in der Diskussion, und ich hatte auch Altgriechisch, also ich bin eine Humanistin von meinem Gymnasium gewesen, und ja, es lag vielleicht deswegen auch ein bisschen nahe, einen lateinischen Begriff zu wählen. Also Merit heißt Verdienst, und der meritokratische Ansatz besagt für uns in unserem Verständnis, auch für den Verein und für das, was wir tun wollen und für unsere Vision, dass die Besten führen sollen. Und die Besten im Sinne von Geeignetsten, da kommt auch wieder diese Recruiting-Geschichte von mir da zum Vorschein, dass die Besten, die Geeignetsten führen sollen, und die gibt's in beiden Geschlechtern, in allen Geschlechtern und nicht nur beim Ähnlichkeitsprinzip, und es gibt nicht nur Peter.
Und jetzt kommen wir zum Peter, weil bis jetzt habe ich gesagt, dieser Titel immer wieder Peter, erster Merit Report vorgestellt, ist in meine Mailbox gekommen. Das sind circa 1000 Mails, die ich bekomme als Journalist, das ist halt so. Und da bin ich dann doch hängen geblieben und habe reingeschaut und musste auch schmunzeln. Peter ist der häufigste Name im Vorstand von Österreichs börsennotierten Unternehmen. Und du hast mir jetzt dankenswerterweise da deinen Merit Report mitgebracht. Er ist getitelt mit Fakten, die zeigen, wer am Tisch sitzt. Ich denke mir jetzt, und wer nicht. Ja, 2026. Sprechen wir mal kurz zum Bericht. Was genau habt ihr da untersucht, liebe Uli?
Ja, also wir haben in dem Bericht uns angeschaut, bei den Unternehmen, die an der Wiener Börse notiert sind. Und wir haben uns angeschaut, wie ist im Vorstand hier das Verhältnis von Männern und Frauen? Ist es ausgewogen? Ist es weniger ausgewogen? Wie schauen die Zahlen dazu aus? Vor allem ist das ja auch ganz interessant, weil die Börse ja auch Zahlen, Fakten als Grundlage hat. Und wir haben auch geschaut, okay, wie sieht denn das konkret aus? Es gibt ja schon viele Analysen auch hinsichtlich des Geschlechteranteils und es steht der Frauentrag auch kurz bevor. Und diese Zahlen sind meistens sehr abstrakt. Es gibt dann einen Wert von so und so viel Prozent und der hat sich verbessert, verschlechtert oder ist gleich geblieben. Ja, also wir haben ein Ampelsystem, das orientiert sich an der Einteilung der Allbright-Stiftung, wo es sowas auch gibt, die das auch machen, sich börsennotierte Unternehmen anschauen. Und wir haben eben nach dem Ampelsystem drei Kategorien. Wir haben rot gar keine Frau im Vorstand. Wir haben gelb mindestens eine Frau, aber noch keine 40% Frauenanteil im Vorstand. Und dann haben wir grün ab 40% Frauenanteil im Vorstand. Mhm. Und das haben wir analysiert und das haben wir dann dargestellt im Bericht. Und was uns wichtig ist, ist aber gleichzeitig mit diesen, also die Daten auf zum einen zu erheben, also mit den Daten auch für Diskurs und hoffentlich auch für Veränderung, zur ausgewogenen, gemischten Führung zu finden und dir die besten Talente in Führung zu bringen, ist es auch wichtig, die positiven Beispiele zu bringen. Also wir haben im Report auch zwei Interviews drinnen von Unternehmen, die im grünen Bereich sind. Mhm. Und wir wollen
auch das… Kannst du nennen, die beiden Unternehmen?
Okay, also wir haben ja im grünen Bereich 7 Unternehmen, die im Vorstand ab 40% Frauen haben. Das ist also neben Marinomed und der Oberbank, Beitschert Mobility, Burgenland Holding, Frauenthal Holding, Linz Textil Holding und die PKS Bank.
Mhm. Und da ist halt kein ATX-Unternehmen dabei, genau. Das muss man sagen. Und was ich so beim schnellen Durchblättern finde, dass die ATX-Unternehmen überhaupt keine weibliche Spitze im Unternehmen mehr haben. Also wir haben keinen weiblichen CEO im ATX. Das hat sich geändert gegenüber dem Vorjahr, weil die Radka Döring von der Immofinant jetzt CPI Europe aus eigenen Dingen halt nicht mehr
dabei ist. Es war ja uns ja bekannt, es gibt keine CEO im ATX, so wie du es jetzt sagst. Wir haben gedacht, naja, vor der Analyse in den weiten Fluren der WBI-Unternehmen wird sich schon eine CEO, eine weibliche finden. Aber du hast es gesagt, es ist nicht so. Und man könnte es verkürzt sagen, CEO verzweifelt gesucht. Mhm. Es gibt keine und wie kann das sein? Wie kann das sein in Unternehmen, die börsennotiert sind, die sehr, sehr groß sind und die auf die Hälfte der Talente verzichten? Beim Aufsichtsrat schaut es ein bisschen besser aus. Da gibt es weibliche Aufsichtsratsvorsitzende, da gibt es 11 insgesamt, aber im Vorstand gibt es keine, da gibt es 0.
Das war früher mal anders. Also ich habe jetzt erwähnt die Radka Döring, ich kann mich auch sehr, sehr gut an die liebe Hertha Stockbauer von der PKS erinnern und so weiter und so fort. Was glaubst du ist der Grund? Ich glaube nicht, dass die Unternehmen nicht mehr wollen und sagen, Frauen raus oder so, sage ich jetzt bewusst übertrieben. Ich höre auch von vielen Unternehmern, dass es gar nicht so leicht ist, irgendwie, auch wenn man unglaublich gern wollen würde, auf der Gegenseite wiederum Frauen zu finden, die sich dafür überhaupt bewerben. Das ist so genau der Punkt, um den es immer wieder geht. Wir würden ja gerne wollen, aber es gibt letztendlich kaum Interessentinnen, sage ich jetzt mal. Höre ich von vielen.
Ja,
jetzt schaut sie mich an.
Ja. Das ist so ein bisschen die Mehr. Wir finden keine Frau, die Frauen bewerben sich nicht. Und deswegen greifen wir auf die Männer zurück, weil die wollen. Ich komme aus dem Recruiting, ich bin in der Personalberatung tätig und man kann schon sagen, wenn du eine Stellenausschreibung hast und da hast du 10 Kriterien drauf und ein Mann erfüllt davon 2, dann sagt er, ich bewerbe mich. Eine Frau sagt, ich bewerbe, ja, alle 10 kann ich, aber vielleicht brauche ich jetzt doch noch was zusätzlich, ich bewerbe mich nicht, ich bin da unschlüssig.
Dem Punkt nehme ich voll, der Mann sagt, ist eh wurscht, dann scheitere ich halt genau. Und fliege wieder raus.
Ne? Ja, das ist aber jetzt nur ein Aspekt. Wir haben hier gesehen, dass es hier schon auch darum geht, dass Männer, die in der Entscheidung sind, soll das jetzt im Aufsichtsrat sein oder im Vorstand, dass man immer wieder auf dieses Ähnlichkeitsprinzip zurückgreift. Also Männer wählen häufig Ebenbilder, die ihnen ähnlich sind, die ähnliche Einstellungen haben, die vergleichbare Karrierewege haben. Vor allem in der Krise wählen sie die auch. Das mag gar nicht immer, will ich ihnen gar nicht absichtlich unterstellen, sondern das ist auch oft unbewusst, ja. Und das macht es dann schwierig, dass hier Frauen ausgewählt werden, jetzt in dieser Konstellation. Man greift halt dann gerne auf diesen Typ zurück, deswegen gewinnt auch dieses Homogenitätsprinzip so oft und deswegen kommt dann immer wieder der Peter raus.
Der Peter, genau, der hat mich ja auch gecatcht, weil der Vorstand vom größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und überhaupt erste Group ist mein lieber Schulkollege Peter Bossek. Warum ist der Peter, ich meine, das werden wir jetzt nicht eruieren können, warum der Peter aber 10-mal, glaube ich, hast du den Peter gefunden? Ne?
Ja, also wir haben uns angeschaut, welche Vornamen gibt es in den 193 Vorstandsmitgliedern und da ist der Peter an der Spitze mit 10 Nennungen, gefolgt von Andreas 7 und Stefan 6.
Kommt der Christian auch vor, das bin ich. Ich bin nicht
der Christian Antwort. Kommt vor, der hat 4 Nennungen.
4 immerhin.
Und wenn du das jetzt sagst, da habe ich eh gleich die Zahlen mit, weil das sehr spannend ist und es gibt immer so, es ist uns wichtig, immer das plakativ zu sagen, also der Peter, der Andreas, der Stefan und Markus und Christian zusammen sind eine größere Anzahl, also sind mehr Männer als alle Vorstandsfrauen, nämlich 29 zusammen, weil die 5 zusammen ergeben 31.
Und der Thomas, der fehlt mir dabei den Namen aus meiner Generation, aber der sitzt dafür gerne im Aufsichtsrat.
Der Thomas sitzt dafür gerne im Aufsichtsrat.
Ja. Da hast du auch irgendwas Schönes. Ja. Da gibt's am Ende des Trichters sitzt Thomas.
Genau, der Thomas ist im Aufsichtsrat der typische Vertreter. Der Thomas ist da hier auch ein bisschen älter. Also der ist jetzt nicht Jahrgang 71 wie im Vorstand, sondern der ist Jahrgang 67. Ist zu 68% männlich, weil im Vorstand, also im Aufsichtsrat haben wir da eine bessere Quote, da haben wir rund 30% Frauenanteil, im Vorstand haben wir nur die Hälfte und das heißt, hier ist beide Vertreter, also sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand, haben bevorzugt Wirtschaft studiert, gefolgt jeweils von Ingenieur und dem Jus-Studium. Mhm.
Ich habe da doch so viele Punkte, die haben wir alle nicht im Vorgespräch jetzt besprochen. Aber ich sehe zum Beispiel aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ohne jetzt statistisches unterlegendes Material zu haben, dass die Frauen sehr stark im Bereich CFO sind. Finanzausbildung und so weiter wird immer wichtiger auch in den Unternehmen selbst. Während im Bereich CEO es so eine Riege an CEO-Darstellern oft gibt, so wie Schauspieler irgendwie, die den US-Präsidenten spielen irgendwie. Und das sind halt aus einer alternden Riege vor allem Männer, die auch keine Scheu haben, Unternehmen und Branchen zu wechseln. In dieser Riege fehlen mir einfach die Frauen. Im CFO-Geschäft gibt es das. Siehst du da auch irgendwie eine gewisse Entwicklung, was die Generationen betrifft, bei den jüngeren Leuten, die in den Unternehmen schon Karriere machen, so wie wir in deiner Karriere bei der ÖBB zum Beispiel besprochen haben? Ich möchte weg von diesen Wechseldarstellern einfach, ja, die von einem Unternehmen zum nächsten gehen, weil das sind noch die Männer. Merkst du da irgendwas, dass im Eigenbau ein weiblicher Vorstand stärker rauskommt, als wenn man auf dem freien Markt jemanden sucht? Also du machst im Unternehmen Karriere, meine ich.
Ja, also das sind…
Das habe ich jetzt hingnudelt, die Frage. Bist du wahnsinnig? Aber ich hoffe, man versteht es. Ja,
ja. Also wichtig ist das immer auch schon bei den Punkten, was können so Maßnahmen sein, um hier mehr Frauen schneller in Führung zu bringen. Also intern ist sicher wichtig, dass die Pipeline gut gefüllt ist. Mhm. Also ich selber mache Führungskräfteprogramme und Talentprogramme und ich sehe immer wieder, dass hier wenig Frauen sitzen im Verhältnis, ja. Mhm. Also es gibt so die, also allgemeine Weiterbildungsprogramme, da gibt's noch oder diese High Potential Programme, da ist es noch annähernd ausgewogen, aber so dann wirklich diese nochmal ein Stück weiter Führungskräfteprogramme, da sitzen dann wirklich wenig Frauen. Und das ist das Verhältnis natürlich, spiegelt sich dann weiter und spiegelt sich dann hoch. Und da muss man schon schauen, dass man intern eine Ausgewogenheit findet. Ja, weil, so wie ich gesagt habe, es gibt in beiden, wir sind annähernd 48-52%, also um die 50-50%, da hast du die Besten, die Geeignetsten in beiden Geschlechtern. Und da müssten ja auch die Anteile gleich sein. Und wenn ich da schon anfange, die Leute, die das zu entwickeln im Unternehmen, dann müsste da die Pipeline ausgewogen sein. Und dann habe ich natürlich auch entsprechend Potenzial für die Positionen, die weiter oben sind und kann aus beiden Bereichen, Geschlechtern auswählen.
Also ich glaube, da kommt zukünftig viel, viel mehr nach, auch frauenmäßig, weil einfach diese Riege der CEO-Darsteller, und das gender ich jetzt nicht, weil es fast nur Männer sind.
Ja. Was mir noch einfällt ist, wenn dann eben das so ist, dass wenig Frauen in dieser Pipeline sind, dann kommen mehr Männer zum Zug. Jetzt zu der externen Besetzung, da könnte man jetzt hergehen und sagen, der Aufsichtsrat sagt, okay, ich möchte hier die Frauenquote erhöhen im Vorstand, jetzt schaue ich am Markt, welche Frauen könnte ich mir denn zum Beispiel vom Markt holen. Mhm. Ja, also dann habe ich auch diese Alternative, auf die ich zurückgreifen kann. Wichtig ist aber, dass das Commitment von oben besteht, also sowohl für die interne Ausgewogenheit und die Vorbereitung dieser Entwicklungsmaßnahmen, dieser Pipeline, die dann entsprechend ausgewogen ist und zur Verfügung steht, und aber auch zum Beispiel, dass man sagt, okay, dann schauen wir uns an, wenn wir intern kein Potenzial haben, weil wir da vielleicht nicht genug gesorgt haben, dass wir dann von extern jemanden holen.
Bei den Aufsichtsrätinnen schaut es ja weit besser aus als im Vorstand. Worauf führst du das zurück?
Also im Aufsichtsrat gibt es eine Quote, eine gesetzliche, börsennotierte Unternehmen, und das mag ein Grund sein, warum es hier doppelt so viel ist wie im Vorstand. Im Vorstand gibt es keine Quote.
Und kann die Quote eine Lösung sein, deiner Meinung nach?
Also die Quote widerspricht eigentlich dem Meritokratie-Gedanken. Und wir heißen ja eben nicht zufällig so. Ich habe vorher gesagt, es sollen die Besten, die Geeignetsten sollen führen. Und die gibt es in beiden Geschlechtern, in allen Geschlechtern. Also es geht nicht um die Quote, es geht nicht um Quote gegen Leistung, sondern es geht darum, dass das aktuelle System nicht meritokratisch funktioniert. Das heißt, dieser Peter-Trichter zeigt, dass nicht die Besten durchkommen, sondern die Ähnlichsten. Mhm. Man greift halt in den bekannten Mustern unbewusst immer auf das Ähnliche zurück.
Es gibt ja auch diese Interimsmanagerinnen und Manager, das sind auch fast nur Männer. Also das wäre, glaube ich, auch ein Ansatz, dass da mehr Frauen in diese Branche auch drängen, um dann vakante Jobs irgendwie interimsmäßig auszuführen, und man bleibt dann auch oft hängen beim Unternehmen. Und ja, spannende Entwicklungen. Es steht erster Merit Report drauf in der Presseaussendung. Das heißt, es wird wohl auch einen zweiten geben. Welchen Zyklus? Hast du da einen jährlichen Zyklus geplant?
Ja, also wir wollen jetzt, wir haben einen Referenzpunkt mit dieser, genau, mit dieser Ausgangslage.
Genau, das ist das Schöne. Schaffen. Genau.
Genau. Und wir wollen das jährlich messen. Also wir wollen uns anschauen, wie entwickelt sich das, und wir hoffen natürlich in die Richtung, dass es mehr Frauen gibt beim nächsten Bericht und dass es mehr Unternehmen in diesen grünen Bereich schaffen. Und es ist uns auch wichtig, dass die Unternehmen dann das selbst sehen, dass gemischte Führung einfach ein Wettbewerbsvorteil ist. Also zur Hälfte auf den Talentpool zu verzichten, ist ja nicht nur ein Thema der Gleichstellung, sondern es ist auch ein Thema des Wettbewerbs und des Wettbewerbs und des wissenschaftlichen Gedankens. Weil es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass gemischte, diverse Teams auch wirtschaftlich erfolgreich sind, weil sie eine bessere Entscheidungsqualität haben.
Ja, absolut. Je diverser, desto besser. Und da geht es nicht nur um die Gender-Diversität, sondern um viele, viele Themen.
Auch, und gerade bei Börseunternehmen muss das ja ein wichtiger Faktor sein.
Absolut ist also, es ja eh. Ich glaube, die Börsennotierten sind ja eh relativ brav im Grunde. Und ich weiß auch, und ich aus vielen Gesprächen, dass sich viele, viele bemühen. Ich habe noch eine Frage an dich jetzt.
Also vielleicht, wenn ich noch so sagen darf, das heißt, wenn ein Börseunternehmen aus einem Pool von 50% der Bevölkerung nicht genügend rekrutiert oder gar nicht rekrutiert, weil es gibt ja auch welche, die null haben, null Frauen im Vorstand, dann ist das eigentlich keine optimale Talentallokation.
Ich bin ja immer noch der Meinung, weil ich das aus vielen, vielen, vielen Gesprächen höre, dass sich leider viel zu wenige Frauen um die Jobs überhaupt bewerben und so weiter. Jetzt habe ich da eine HR-Expertin vis-à-vis, eine Trainerin, eine Führungskraft. Was kann man da tun in dieser Hinsicht, dass der Weg an den Tisch überhaupt einmal in Frage kommt, weil man visibel wird? Also man muss ja gesehen werden, um genommen zu werden. Mhm. Was kann man da tun?
Also ganz wichtig ist, wenn ich Firmen berate dazu, das Commitment von ganz oben. Also die Leute wissen, wird das ehrlich gemeint? Wollen wir wirklich schauen, dass wir da Frauen befördern, dass wir sie fördern, dass wir sie befördern? Und meinen wir das ernst? Oder welche Kultur haben wir? Welche Rahmenbedingungen? Welche Möglichkeiten geben wir Frauen auch sichtbar zu sein in den verschiedensten Bereichen? Das ist einfach wichtig, dass das von oben kommt und dass das einfach gewollt und gewünscht wird. Und dann natürlich auch als nächstes die Maßnahmen so zu setzen, dass man sagt, gut, wenn wir jetzt ein Ausbildungsprogramm haben, ein Führungsprogramm haben, dann schauen wir, dass wir hier wirklich eine ausgewogene, eine ausgewogene Anzahl an Personen drinnen sitzen haben. Ja. Und wenn sich die nicht melden, dann einfach auch nicht gleich aufgeben und sagen, okay, wir finden da keine Frauen, sondern einfach auch auf die aktiv zugehen. Also ich habe erlebt, dass sich einige vielleicht nicht melden, aber wenn man sie fragt und sagt, du möchtest dabei sein, sagen, ja, okay, würde ich gern machen. Und dann Punkt, das einfach als ganz tolle Chance und sehen und da voll mit dabei sind und das einfach auch dann für die gesamte, für das gesamte Team sehr von Vorteil ist.
Kannst du dir vorstellen, mal einen Vorstandsjob zu machen?
Ja.
Ja, schon. Ja, da haben wir schon.
Bitte
schon.
Bin ich eh Vorstand bei Merit Austria.
Bei Merit Austria. Ich bin ja auch der große CEO meines eigenen Unternehmens. Ne?
Ja. Ja, genau. Und wir haben auch ein gemischtes Team. Wir sind 50-50. Mein Kollege, der Jakob Ehrenbrandner, der ist auch mit dabei. Und wir müssen das natürlich auch leben. Und das bringt mich auch zu dem Thema Vorbild. Also es braucht auch wirklich Role Models. Es braucht es nicht nur Role Models für Frauen, in Führung für Frauen als CEO, da gibt's ganz, ganz viele, ja. Und ich möchte jetzt auch nicht hergehen und sagen, fix the women, sondern fix the system. Mhm. Das heißt, es braucht auch Role Models und das ist etwas, was wir von Merit Austria auch als Anspruch haben oder was wir wirklich, wo wir die Scheinwerfer hinleuchten wollen, verstärkt, weil das ganz wenig gemacht wird. Es gibt schon wirklich viele Unternehmen, wo das gut funktioniert und die da wirklich Vorreiter sind von gemischter Führung, ausgewogener Führung und die wollen wir vor den Vorhang bringen, weil ich glaube, auch da ist dieses Role Model ganz, ganz wichtig. Die Sichtbarkeit, was funktioniert schon gut? Vielleicht erzählen die auch, sind es angegangen, was sind ihre Erfahrungen, was hat vielleicht am Anfang auch, was war schwierig, was haben wir für Learnings, aber letztendlich ist es unsere Überzeugung, dass das gemischte Führung einfach fürs Unternehmen wahnsinnig gut ist und viele Vorteile bringt, wirtschaftlich auch Vorteile bringen. Mhm. Und die wollen wir vor den Vorhang bringen. Deswegen werden wir auch in Kürze einen Podcast starten dazu.
Also wunderbar. Da bitte ich dann um Zusendung, denn die erste Folge werde ich dir promoten und ich denke die ganze Zeit über so Branchen und so weiter auch nach. Ich glaube, der Finanz- und Versicherungssektor, der ist relativ brav, Banken und Versicherungen.
Also die Finanzbranche, Finanz- und Immobilienbranche ist auf Platz 1. Trotzdem muss man sagen, dass selbst diese führende Branche in diesem Ranking auf diesen 5 Plätzen unter 20% hat im Balance Check, ja, im Gender Balance Check. Und wir haben auch gesehen, dass in dem Zukunftsbereich, Innovationsbereich Technologie und Kommunikation ist 0%
sind. Ja, ist interessant. Bin wirklich sehr, sehr neugierig auf die Zeitreihe dann bei den weiteren Reports, wie sich dann diese Werte verändern.
Also was mir noch wichtig ist zu erwähnen, wir haben, wie wir unseren Bericht erstellt haben, auch die Unternehmen dann kontaktiert, ob unsere Daten und Informationen, die wir erhoben haben, ob die richtig sind, weil uns auch wichtig ist, dann mit den Unternehmen in Kontakt zu sein und diesen Qualitätscheck zu machen. Ja, dann fällt mir noch eine Maßnahme ein. Es ist auch wichtig im Unternehmen, wenn man dieses Thema forcieren will und angehen möchte, dass man die Männer mitnimmt. Also dass man nicht nur sagt, wir tun was für mehr Frauen, das ist wichtig, aber wir müssen auch die Männer mitnehmen. Also das heißt, dass die auch sehen, was hat es denn für einen Vorteil, wenn mehr Frauen da sind, wenn wir mit mehr Frauen in Führung gehen können. Was gibt's auch für unbewusste Bias, was für Verständnis gegenseitig und da gibt's einfach auch gute Möglichkeiten, das auch kulturell anzugehen im Unternehmen und gemeinsam anzugehen, damit man jetzt sagt, okay, wir forcieren jetzt nur diese eine Schiene, sondern wir machen das ganzheitlich. Im Sinne, nehmt die Leute mit, wenn ihr was Neues aufsetzt, so wie ich es am Anfang gesagt habe, auch wenn man ein Projekt angeht oder eine neue Aufgabe annimmt, dann ist auch wichtig zu schauen, wie bringe ich denn auch den Nutzen rüber von dem, was ich machen möchte oder was ich verstärkt machen, umsetzen möchte.
Und das ist doch eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten stundenlang weitersprechen. Wir sind am Beginn. Das ist die erste Merit-Report-Ausgabe, die jetzt hier vor mir liegt und die ich noch durchblättern werde. Ich bin gespannt, was sonst noch alles von dir kommt, liebe Uli. Und we stay tuned und ich freue mich auf deinen Podcast.
Ja, wir freuen uns auch.
Das glaube ich. Ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne auch Input mir wählen. Die Merit-Website und das LinkedIn-Profil von der Uli werden ebenfalls verlinkt sein. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss.
Ciao, ciao.
As we begin, Dreibank und Generali Investment Gesellschaft.